Das Thema, das ich diesem Buch gegeben habe, lautet Hilfen für Christen zwischen zwei Welten. Und das mag vielleicht ein merkwürdiges Thema sein. Deshalb will ich versuchen, die Frage zu beantworten, warum ein solches Thema? Zuerst möchte ich kurz noch einmal etwas sagen zum Denkraster des Apostels und dann speziell etwas zur Thematik dieses Briefes. Also zunächst etwas über die Denkweise des Apostels Petrus. Man könnte noch manches sagen über seine Schreibweise, über seine Sprechweise, die ziemlich spontan ist, wie wir den Petrus ja auch kennen, was die Handlung betrifft. Bei Petrus geht ineinander Lehre und Handeln. Er wartet nicht lange mit bleibt nicht lange stehen bei einer theoretischen Diskussion. Er ist ein sehr scharfer Beobachter. Das Wort Sehen kommt sehr oft vor bei ihm in diesem Brief. Er geht dann sehr schnell über zur Tat. Er kann einige Informationen geben über Jesus und das Wort Gottes, das Alte Testament, das Evangelium, aber bald kommt er zur Tat und sagt, so sieht das in der Praxis aus. Das ist sehr wertvoll bei Petrus. Die zwei Briefe sind sehr praktisch. Man bleibt nicht lange bei der Theorie stehen, wobei in der Schrift man von Theorie vielleicht gar nicht sprechen sollte. Aber jetzt etwas zum Denkraster des Apostels, denn wir sprechen hier von zwei Welten und Christen stehen zwischen zwei Welten. Nicht als ob sie zwischen Tür und Angel da stehen würden oder zwischen zwei Stühlen, sondern Petrus denkt an, wenn er an das Dasein denkt, an zwei Welten. Das trifft zu für den Raum sowohl als für die Zeit. Für Petrus gibt es räumlich zwei Welten, die diesseitige und die jenseitige, die materielle und dann die geistliche Welt. Zeitlich kennt er auch zwei Welten. Das heißt, wir leben jetzt in der gegenwärtigen Welt und es kommt noch eine zweite Welt. Manchmal spricht man an dieser Stelle von Äonen. Man darf sich beim Begriff Äon nicht beeinflussen lassen von den Alphasöhnern, die hier ein spezielles Denken darüber haben, was eigentlich nicht biblisch ist. Es gibt nicht viele Äonen, nur weil das im Hebräischen bzw. im Griechischen eine Mehrzahl steht. Ein Äon grundsätzlich, obwohl das Wort vielleicht auch hier und da etwas anders gebraucht werden kann, aber ein Äon in der Bibel ist grundsätzlich die Zeit einer Welt. Und da wir zwei Welten haben, gibt es zwei Äonen. Das heißt, wir haben räumlich zwei Welten und zeitlich zwei Welten. Diese zwei liegen aber nicht nebeneinander, sondern sie überschneiden einander. Wie Professor Dr. Rohrbach immer wieder betont hat, die zwei Welten gehen ineinander. Die räumliche Welt ist ja begrenzt. Sie geht nur und so weit, obwohl der Raum oder die Gegenständlichkeit, die Sterne und so weiter vielleicht sich ausdehnen können. Aber immerhin ist der Raum begrenzt, davon darf man ausgehen. Aber die geistliche Welt ist unbegrenzt. Sie überlappt also mit der diesseitigen, die gehen ineinander, sodass wir uns nicht vorstellen sollen, Jesus wäre jetzt und Gott wäre irgendwo weit über den Himmeln, den Sternen dort angesiedelt. Nein, er ist hier heute Abend, lebt in unserer Welt, in unserer Zeit. Nur ist er nicht beschränkt auf unsere Welt und unsere Zeit. Der Christ befindet sich nun in einer Spannung. Er lebt in beiden Welten. Er lebt in der diesseitigen Welt und er lebt in der jenseitigen Welt. Er lebt in der heutigen Welt und in der kommenden Welt. Wenn ich das vielleicht mit einer kleinen Chiffre hier in der Luft aufzeichnen kann, stellen wir uns die erste Welt wie einen Kreis dar, einen geschlossenen Kreis. Und die Geschichte geht ja wie die Schrift sie darstellt, nicht wie die Heiden bzw. die Griechen sie dargestellt haben, zyklenweise, was heute noch eine hier und da ein Modell ist bei gewissen Denkern, Philosophen. In der Schrift ist Geschichte linear. Wir zeichnen also eine Welt und mit einer Geschichtslinie, die da durchgeht. Sie geht aber über diese Welt hinaus, die Geschichtslinie. Die andere Welt, die zweite Welt, ist ein offener Kreis. Das heißt, nach vorn ist dieser Kreis offen, nicht geschlossen. Er kommt in unsere Welt hinein, durchschneidet diese Geschichtslinie, ist aber nach im Jenseits für die Zukunft offen. Wir leben als Christen zwischen diesen zwei, wie sagt man dann? Das englische Wort kenne ich, aber nicht das deutsche Wort. Ich habe nie auf Deutsch Geometrie studiert. Arc sagt man auf Englisch, aber also die Kreisteile, ja? Wie bitte? Also hier haben wir einen Kreis und wir haben den nächsten Kreis und diese zwei runden, halbrunden Linien, wie Halbmonde, ja, die einander, stellt eine, diese Geschichtslinie dazwischen, das ist die Zeit, in der wir leben. Ja. Jesus Christus ist in diese Welt hineingekommen und wir leben seit Christus in dieser Welt immer noch, denn die Welt ist noch nicht zu Ende gekommen, in der wir leben. Aber die neue Welt hat schon begonnen. Die neue Zeit hat schon begonnen. Das überlappt also. Christen leben in diesem Sinne zwischen zwei Welten. Sie leben in beiden Welten, aber nicht ganz in beiden Welten. Nur zum Teil in dieser Welt und nur zum Teil in der anderen Welt. Der Mensch ist nämlich das einzige Wesen von allem, das Gott geschaffen hat, das zu gleicher Zeit Materie und Geist ist. Alle anderen Wesen sind entweder materiell, sie haben Leben, aber sind immerhin materiell, und oder geistlich oder geistig, wie die Engel. Wir sind aber geschaffen, um in beiden Welten zu leben. Wir leben mit unserer Diesseitigkeit in dieser diesseitigen Welt. Aber wir sind neugeboren und sind schon verpflanzt worden in die jenseitige Welt und leben schon dort. Wir leben also nicht ganz in dieser Welt, leben aber auch nicht ganz in der anderen Welt, weil wir noch nicht den Auferstehungsleib haben und wir sind noch nicht ganz drüben. Die Tatsache, dass wir nun in beiden Welten leben, aber weder ganz in der einen noch in der anderen, bereitet uns Schwierigkeiten und da ist die Spannung. Dies ist die Schau der neutestamentlichen Schreiber. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Da sind die Spannungen, die immer wieder angesprochen werden. Wir sind schon angekommen, aber noch nicht ganz angekommen. Es hat schon begonnen, aber wir sind noch nicht fertig. In dieser gewissenmaßen, einer gewissen Dialektik, nicht einer widersprüchigen, sondern einer sich ergänzenden Dialektik leben wir. Und deshalb brauchen wir immer wieder Hilfen, wie wir als jenseitige Menschen in einer diesseitigen Welt leben können. Als solche, die bereits wiedergeboren sind, aber noch nicht vollendet sind. Und der Apostel Petrus will uns an dieser Stelle Hilfen geben. Der Apostel Petrus war ein einfacher Mann, ein Fischer. Aber er hatte große Fähigkeiten, die der Herr geheiligt hat, und er hat eine sehr, sehr große Perspektive bekommen, was das Evangelium und die Heilsgeschichte betrifft. Er kann zurückgehen bis zur Schöpfung der Welt und er kann hinaus eilen bis zur Vollendung, bis zur Neuschöpfung. Er geht zurück zu Noah und der Sintflut und hat Christus in der Mitte, kann dann aber auch von der Endzeit sprechen. Er hat ein großes zeitliches Panorama. Das macht es nicht immer leicht, ihn zu verstehen, aber es hilft uns, wenn wir das wissen. Nun zur Thematik im Besonderen. In diesem Brief können wir verschiedene Abschnitte feststellen, aber diese Abschnitte sind nicht wie die Teile einer theologischen Abhandlung, wie das bei Paulus manchmal der Fall ist, sondern Petrus stellt sich manchmal hierhin, manchmal dahin. Er Er beschaut die Gläubigen von verschiedenen Seiten. Und die Teile sind eher verschiedene Perspektive. Wenn wir ein solches Bibelstudium vornehmen, dann ist es sehr wichtig, jetzt etwas Praktisches, damit Sie vielleicht besser mitkommen können, beziehungsweise eine Hilfe, wenn Sie mal die Bibel studieren wollen. Nicht jeder Christ macht sich diese Mühe, die Schrift wirklich zu studieren, aber ich würde dazu Mut machen. Es braucht dazu eine gute Übersetzung, beziehungsweise einige gute Übersetzungen, damit man vergleichen kann. Das ist natürlich grundnotwendig. Aber zweitens, wenn Sie an den Text rangehen, eine ganz kleine Hilfe. Es ist wichtig, und übrigens nicht alle Theologen scheinen dieses zu beherzigen. Wenn man den biblischen Text studiert, dann muss man in einem gewissen Sinne genauso vorgehen wie in einer anderen Literaturgattung. Man muss satzorientiert denken, satzorientiert forschen. Das wird manchmal vergessen. Das ist so einfach, aber man beachtet das nicht immer. Wenn Sie den Sinn eines Abschnittes oder eines Briefes erfassen wollen, dann müssen Sie die Sätze identifizieren können. Das ist beim Bibelstudium ganz besonders schwer. Erstens, weil die Sätze oft sehr, sehr lange sind. Und wir sind heute nicht mehr so gewohnt, mit langen Sätzen umzugehen. Das war einmal so im vorigen Jahrhundert noch und im Jahrhundert davor. Da konnte man lange Titel aufschreiben. Das sieht man noch bei dem Kommentar Lange und solchen Kommentatoren oder Auslegern. Lange Titel und auch lange Sätze haben sie, sehr verwoben, besonders bei dem Ausleger von Hoffmann. Wir sind das nicht mehr gewohnt. Es ist gut, aber wenn wir das lernen. Zweitens ist es schwierig bei der Schrift, weil die Übersetzungen nicht immer die langen Sätze so wiedergeben, wie sie damals waren. Es ist auch nicht immer leicht. Damals hat man keine Satzzeichen gehabt. Man hat aber Grammatik gehabt. Und deshalb ist es nicht unmöglich, die Sätze zu identifizieren. Der moderne Übersetzer allerdings macht mehrere Sätze aus einem normalerweise. Er zieht die kürzeren Sätze vor zugunsten des modernen Lesers. Deshalb ist es etwas schwierig. Nicht immer zeigt man dann die Verbindungen, sodass man dennoch die Verbundenheit, die Verflochtenheit des Textes feststellt. Deshalb ist es wichtig, eine gute Übersetzung zu haben, beziehungsweise mehrere. Wenn man jetzt die Sätze als solche festgestellt hat, dann ist es zweitens wichtig, den Kernsatz zu finden. Besonders hier beim Petrusbrief ist das wichtig, weil dort öfters die Teile des ganzen Briefes festzustellen sind. Finden wir die Kernsätze, dann haben wir dort die Identifizierung eines Abschnittes. Es ist wichtig, diese Kernsätze festzustellen, weil das der Hauptgedanke ist, um den sich die anderen Wörter oder Satzteile sammeln. Das bewahrt uns davor, dass wir Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen machen. Wir finden dann den Hauptgedanken eines Abschnittes. Und wenn wir jetzt alle Kernsätze im ersten Petrusbrief gefunden haben, dann bekommen wir ein Bild vom Brief. Also so viel zur Technik des Studiums. Lassen Sie mich jetzt einen Überblick geben über den ersten Petrusbrief und dann zu den ersten zwei Kapiteln im Besonderen kommen. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn Sie einen kurzen Überblick bekommen. Der erste Teil ist ganz kurz, das ist der Eingangsgruß. Die Verse 1 und 2 in Kapitel 1. Das sind Verse für sich, obwohl sie zum Thema sprechen, sind sie aber nicht verbunden mit dem Rest des Briefes, was Abschnitte betrifft. Sie sind Abschnitt für sich. Der nächste Abschnitt, das sind die Verse 3 bis 12 in Kapitel 1. Dort haben wir ein Lob Gottes. Vers 3 gibt den Ton an, gelobt sei Gott. Und das ist das Thema des ganzen Satzes bis Vers 12. 3 bis 12 sind ein Satz. Und in Vers 3 haben wir den Kernsatz. Deshalb finden wir dort, weil das alles ein Satz ist, das Thema dieses Abschnittes. Gelobt sei Gott. Ich will dann zeigen, wie Petrus hier Gott lobt. Hier haben wir die Anbetungsperspektive. Ich sagte, Petrus nimmt verschiedene Perspektiven an, Standpunkte ein. Also hier haben wir die Anbetungsperspektive, genauer die Heilsperspektive. Der Apostel spricht, hat das gesamte Heil hier im Blickfeld. 3 bis 12 sind eigentlich das Fundament des Briefes. 1 und 2, der Eingang natürlich. 3 bis 12 sind der Grundstein des ganzen Briefes. Danach haben wir eigentlich Ausführung dieser Gedanken. Im dritten Teil, das ist Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10. In Kapitel 1, Vers 13 bis 2, Vers 10 haben wir Hilfen für die Leser als Wiedergeborene. Hier betrachtet er seine Leser als Wiedergeborene. Was brauchen Menschen, die zur neuen Geburt gekommen sind? Immer wieder tönt dieses an in diesem Abschnitt. Diese Menschen sind zu neuem Leben gekommen und was brauchen sie jetzt? Ideale Verse, ein idealer Text für Nacharbeit. Erste Hilfe für Neubekehrte. Aber das ist natürlich etwas, das wir alle immer wieder brauchen. Aber das ist die Perspektive. Hier geht es um das gegenwärtige Heil. Der Apostel zeigt uns, wie wir heute für Jesus leben können. Wenn ich sage, das gegenwärtige Heil, dann denke ich daran, dass in der Schrift unser Heil 3 Zeitformen hat. Heute können Sie und ich sagen, mit 3 Arten von Sätzen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass wir Gerettete sind. Erstens, ich wurde gerettet. Zweitens, ich werde gerettet. Drittens, ich werde gerettet werden. Wir werden 3-mal gerettet. 2-mal plötzlich. Das sind die 2 Punkte. In meiner Umkehr zu Jesus wurde ich plötzlich gerettet. Wenn Jesus wiederkommt, werde ich plötzlich gerettet in der Vollendung. Dazwischen ist die lange Linie. Ich werde heute allmählich gerettet. Der Gegenstand der Rettung ist ein anderer jeweils. Damals, als ich zu Jesus kam, wurde ich gerettet vom Zorn Gottes. Das ist hinter mir. Ich bin gerettet, sage ich. Wovon werde ich heute gerettet? Von der Kraft der Sünde. Im Heiligungsleben geht es um den Kampf mit der Sünde und Satan und so weiter. Und das ist das Thema dieses Abschnittes hier. Wie können wir im heutigen Heilsabschnitt, in meinem heutigen Heilsabschnitt leben, als Wiedergeborene? Im vierten Abschnitt, das sind die Verse 2,11 bis Ende Kapitel 3, also 3, Vers 22. Da sieht der Apostel seine Leser als Christen in einer nichtchristlichen Gesellschaft. Da geht er einen Schritt weiter. Im Abschnitt vorher, 1,13 bis Kapitel 2, Vers 10, sieht er sie nur als Christen. Aber im nächsten Abschnitt geht er einen Schritt weiter und sagt, wie können wir in Gegenwart einer nichtchristlichen Gesellschaft leben? Da betrachtet er sie als für die nichtchristliche Welt Außenseiter. Wie werden wir fertig? An der Front des Christseins. Da sind praktische Hilfen. Und da nimmt er verschiedene Situationen seiner Leser. Der eine ist Sklave, der andere ist ein Mann, eine andere Person ist eine Frau. Die verschiedenen Lebenssituationen hat er da vor Augen und zeigt ihnen, wie sie als Christen leben können. In Kapitel 4, das Kapitel 4 bildet einen Abschnitt für sich, gibt er Hilfen für die Leser zwischen Golgatha und Weltende. Da hat er eine eschatologische Perspektive. Im vorherigen Kapitel eine gesellschaftliche Perspektive. Hier hat er eine eschatologische, das heißt eine endzeitliche Perspektive. Wie leben wir heute im Blick auf die Tatsache, dass unsere Zeit, unsere Welt ein Ende nehmen wird und es kommt eine andere Welt? Das hat er dort im Blickfeld. Im letzten Kapitel, in Kapitel 5, in den Versen 1 bis 11, kommt er noch einmal zurück auf die Christen als Christen und sieht sie hier als eine Gemeinde, als eine Gruppe, als eine Einheit in dieser Welt und in dieser Zeit. Wie lebt man als Gemeinde? Wie leben Christen zusammen als eine einheitliche Gruppe, als eine neue Menschheit gleichsam? Und die Verse 12 bis 14 bilden dann den Schluss des Briefes. Kommen wir nun zum Eingangsgruß kurz, wo Petrus bereits seine Gedanken anbringt in Bezug auf den Brief. Nachdem er sich selbst vorstellt, beginnt er seine Leser zu beschreiben. Er gibt ihnen zwei Namen. Und damit kennzeichnet er sie bereits als Menschen in zwei Welten. Er nennt sie Fremde und Ausländer. Sie wohnen in dieser Welt. Hier sind sie verstreut, wie Juden verstreut waren. Sie sind nicht nur Juden. Einige sind Juden, einige sind Heiden. In jener Zeit ist die Gemeinde eine große Gemeinde. Man kann nicht unterscheiden. Ganz am Anfang gab es nur Judenchristen. Aber in dieser Zeit, wo Petrus schreibt, darf man nicht mehr unterscheiden zwischen Judenchristen und Heidenchristen. In den Gemeinden waren sie zusammengewürfelt. Aber als Christen, ob jüdisch oder heidnisch, lebten sie in einer fremden Welt. Sie wohnten hier zwar, wie meine Frau und ich zwar in der Schweiz wohnen, aber wir sind nicht Schweizer. Wir leben als Ausländer in der Schweiz. Dieses Bild gebraucht der Apostel Petrus. Einmal gebraucht er das Bild eines Menschen, der zwar wohnt in einem Lande, aber nicht Bürger dieses Landes ist. Als wenn er sie als Fremde bezeichnet, dann denkt er wahrscheinlich an einen Touristen, der vielleicht für einige Tage oder Wochen in einem Land zubringt und dort sich aufhält. Also wir sind in einem gewissen Sinne Fremde für diese Welt. Für kürzere oder längere Zeit sind wir hier wohnhaft. Aber wir sollten nicht meinen, wir werden hier bleiben. Als solche also begrüßt er sie und zeigt ihnen, dass es Gott ist, der sie erwählt hat, der an sie gedacht hat vor Grundlegung dieser Welt. Und das gibt Geborgenheit. Diese große Perspektive macht uns geborgen in der Hand eines Gottes, der weiß, wo alles herkommt und wo alles hingehen soll. Wir sind nicht im Strudel der Zeit einfach wie auf Wogen irgendwo hingeworfen, wissen nicht, wo wir gelandet sind. An welches Ufer, auf welcher Insel? Nein, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir hingehen. Das sagt er ihnen schon gleich im Gruß. Und dann in seinem Gruß sagt er etwas sehr Schönes. In Vers 2, im zweiten Teil, sagt er: Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt. Ich weiß nicht, ob das sonst bei einem anderen Gruß vorkommt als bei Petrus. Friede werde euch vermehrt. Die Leser leben in einer unruhigen Welt. Sie sind der Verfolgung ausgesetzt. Diese Verfolgung nennt der Apostel eine feurige Prüfung, wie wenn man wie Gold geprüft wird, auf die Probe gestellt wird. Aber er sagt, der Herr kann unseren Frieden in einer unruhigen Zeit vermehren. Der Apostel Petrus, dieser erste Petrusbrief, ist hier sehr praktisch an dieser Stelle. Gnade sei euch zuteil, und das ist natürlich die ganze Hilfe Gottes für uns heute. Gnade ist die Hilfe Gottes für uns. Friede ist das Produkt der Gnade. Wenn wir aus der Gnade leben, dann haben wir Frieden. Und je mehr Gnade wir nehmen aus seiner Fülle, Gnade um Gnade, je mehr darf der Friede sich vermehren. Dann haben wir den ersten Hauptteil, die Verse 3 bis 12. Ich sagte schon, hier haben wir ein Lob Gottes. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Der Apostel lobt Gott, typisch hebräisch, wie ein Jude schreiben würde. Er beginnt seine Angelegenheit mit einem Aufblick zu Gott, mit einem Gebet. Er lobt Gott. Paulus kann das auch tun in seinen Briefen. Zuerst ein Gebet, ein Lob, aber auch eine Fürbitte. An dieser Stelle haben wir nur Lob, nicht Fürbitte. Petrus lobt Gott als Vater, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch zeigt er uns, warum wir es mit Gott zu tun haben. Wir haben es über Jesus mit ihm zu tun. Und wenn wir es mit Jesus zu tun haben, dann haben wir Gott als Vater. Er ist es, von dem alles ausgegangen ist und der uns ans Ziel bringt. Das ist das Thema dieser ersten Verse, dass Gott uns ans Ziel bringt. Er beginnt mit der Wiedergeburt. Er sagt in Vers 3, wie wir zu einer neuen Geburt gekommen sind durch die Barmherzigkeit Gottes. Aber diese neue Geburt hat ein Ziel. Dieses Ziel nennt er eine Hoffnung. In Vers 3 heißt dieses Ziel eine Hoffnung. In den Versen 4 und 5 ist dieses Ziel ein Erbe. Er vergleicht es mit einem Erbe, das uns zuteil werden wird. Aber das ist ein reines Erbe. So oft haftet ja Sünde an einem Erbe. Es war nicht zurecht erworben und man kommt nicht zurecht oder nicht in rechter Weise an dieses Erbe. Aber durch Jesus kommen wir in gerechter Weise zu einem gerechten Erbe. Das ist ein reines Erbe. Und in den Versen 5 bis 12 spricht er von dieser Hoffnung als eine Rettung. Eine kleine Hilfe an dieser Stelle, vielleicht haben Sie in Ihrem Text in diesen Versen das Wort Heil. Ich habe kürzlich eine kleine Probe gemacht in einer Gemeinde und den Leuten, den Anwesenden, die Frage gestellt, woran denken Sie, wenn Sie das Wort Heil hören? Und dann war ich doch etwas überrascht über die Antworten. Und dann habe ich gemerkt, dass man sich bei diesem Wort nicht das vorstellt, was die Bibel haben will, dass wir uns da vorstellen, darunter vorstellen. Heil kann Ganzheit oder Gesundheit bedeuten, aber wir sollten vielleicht heute eher das Wort Rettung gebrauchen. Die zwei kann man auswechselnd gebrauchen. Nur sollte man wissen, es geht um Rettung. Manchmal ist das Wort Heil passender, aber es geht da um Rettung. Und dann natürlich fragen wir uns, wovon und wozu? Beim Wort Heil kommt man nicht so schnell auf diesen Gedanken. Wovon Heil? Wir denken eher an ein Gut, das etwas Gutes ist, etwas Gesundes ist. Bei Rettung merken wir, es geht um Gefahr, aus der wir gerettet worden sind. Durch die Wiedergeburt, da nahm unser Heilsleben den Anfang. Da begann es. Durch die Wiedergeburt sind wir gekommen in eine Gemeinschaft mit einem, der Vater ist, und er bringt uns ans Ziel, und dieses Ziel ist die Rettung, und zwar, wenn Jesus Christus wiederkommt. Inzwischen, sagt er in Vers 5, werden wir beschützt, bewahrt auf diese Zeit hin. Im nächsten Teil, Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10, ich sagte Ihnen, da sieht der Apostel uns als Gerettete, als Wiedergeborene, und das Augenmerk fällt nun auf dieses neue Leben und wie es gepflegt werden soll. Wie werden junge Pflänzlein in Christus gepflegt? Oder auch alte Christen? Wie können sie nur als Christen ihr Christsein hier entfalten? Da denkt er an die Christen als Einzelne, als Individuen und will jedem eine Hilfe geben. Und das tut er in Form von verschiedenen Imperativen. In 1,13 bis 2, Vers 10 haben wir immer wieder Kernsätze, die einen Befehl darstellen. In Vers 13 ist dieser Befehl, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Das ist der Kernsatz. Und um diesen Kernsatz sammeln sich alle Gedanken in den Versen 3 bis 16, in diesem ersten Abschnitt dieses Teiles des ersten Petrusbriefes. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade. In Vers 13 sagt er, wie sie das tun können. In Vers 13, darum, nachdem ihr die Lenden eures Denkens umgürtet habt, das gehört dazu, und nüchtern geworden seid, als Nüchterne, das ist die Voraussetzung, die Vorbereitung, so soll man seine Hoffnung setzen, als jemand, der die Lenden seines Gemütes umgürtet hat und der nüchtern geworden ist. Das heißt, eine nüchterne Perspektive hat, nicht aufgeht in dieser Zeit, sondern realisiert, diese Zeit kommt zu Ende. Ich darf mich hier nicht zu stark einnisten in dieser gegenwärtigen Welt. Der Christ muss nüchtern sein. In den Versen 14 bis 16 sagt er, was das im Praktischen bedeutet, wenn man seine Hoffnung auf die Gnade setzt. Welche Gnade ist das? Das ist nicht die gegenwärtige Gnade dieses Mal. Dies ist die Gnade, die uns zuteil werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir Gnade bekommen. Wir haben Gnade empfangen, als wir uns bekehrten. Wir empfangen jetzt Gnade täglich für unser Glaubensleben. Aber wir werden noch eine dritte Heilsgnade erfahren. Und auf diese Hoffnung, auf diese Gnade sollten wir unsere Hoffnung setzen. Wir sollten also ein Ziel vor Augen haben und jeden Tag in den Tag hineingehen, als solche, die vielleicht an diesem Tag ans Ziel kommen könnten. Entweder könnten wir sterben oder Jesus könnte kommen. Der Blick soll gerichtet sein auf die Wiederkunft Jesu Christi und auf die Gnade, die Heilsgnade, die uns dann zuteil werden wird. Was bedeutet das im Praktischen, wenn ich meine Hoffnung setze auf jenen Tag? Das heißt, dass ich heute, und da sehen Sie, wie Petrus nicht in der Theorie stecken bleibt. Er entwickelt da nicht so große eschatologische Gedanken, ja, theologische Gedanken. Ja, Wiederkunft Jesu Christi und dann spekuliert er. Nee. Das heißt, heute gehorsam sein. Sofort zur Tat. Seid gehorsam gegenüber der Wahrheit, dem Herrn Jesus Christus, dem Vater im Himmel. Und das wiederum heißt, ein heiliges Leben zu führen. Wenn ich einen solchen Text lese, ich habe den ersten Petrusbrief nicht oft ausgelegt. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal, ja doch auf einer Freizeit, bin ich einmal durchgekommen. Aber immer wieder lese ich diesen Brief und dann kommt einem natürlich, wie Sie das ja auch kennen, erleben, neue Gedanken. Und was mir köstlich wurde, kürzlich, war in Vers 16, glaube ich, heißt es, ja, weil es geschrieben steht, werdet heilig, weil ich heilig bin. Und da merkte ich, hier ist ein Vers, der eigentlich lehrt, dass es die Aufgabe eines Christen ist, wie Gott zu werden. Das ist noch ein Vers, der uns zeigt, dass das die Absicht Gottes mit uns es ist, dass wir ihm ähnlich werden. Dazu wurden wir ja im Garten Eden geschaffen. Wir wurden geschaffen im Bilde Gottes. Die Sünde hat dieses Bild verstümmelt. Das Heil in Christus, die Rettung in Christus, hat die Absicht, das Bildnis wieder herzustellen und eigentlich auch darüber hinaus zu gehen. Wir sind wiedergeboren. Wir sind schon Christus ähnlich von dort her, aber noch nicht ganz. Wir sind wie kleine Kinder, die geboren wurden. Petrus sieht uns, beschaut uns, betrachtet uns als Wiedergeborene. Das griechische Wort heißt Geborene. Ein Kind Gottes ist ein geborenes Wesen. Kind heißt im Griechischen Technon, und das bedeutet Geborenes. Wir sind solche, die zu neuem Leben gekommen sind. Aber wir müssen wachsen. Worin? In der Christusähnlichkeit. Was heißt es, in der Christusähnlichkeit zu wachsen? Es heißt, so zu werden, wie der Vater von Christus ist. Das sagt Paulus hier deutlich. Christus als Ziel der Ähnlichkeit, das heißt als Modell für unser Wachstum, ist das Ebenbild Gottes. Um wieder unserer Schöpfungsbestimmung näher zu kommen, hat Gott ein Bild zwischen uns und Gott gestellt, das vollkommene Ebenbild Gottes. Und wenn wir so werden, wie Christus war, als er hier auf Erden war und wie er heute noch ist, dann werden wir, wie Gott ist, denn er ist das genaue Abbild von Gott. Ziel ist es also, wie Gott zu werden über Jesus Christus. Im nächsten Abschnitt haben wir wieder einen Imperativ in Vers 17. Da heißt es, führt euer Leben in Furcht. Das ist für den modernen Christen nicht sehr bequem. Wir sprechen davon, dass alles liebevoll sein soll. Und wir sagen sehr schnell, Johannes hat gesagt, Angst oder Furcht ist nicht in der Liebe. Dabei vergessen wir, dass man aus einem Vers in der Bibel nie eine ganze Bibel machen darf. Die Bibel ist nicht zusammengestellt aus so und so viel Bibeln, sondern es gibt nur eine Heilige Schrift, das Ganze. Und jeder Abschnitt ist nur ein Teil davon. Man darf nie eine vollständige Wahrheit machen, beziehungsweise eine abgeschlossene aus einem Bibelvers. Wenn Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, dann hat er nur einen Teil der Wahrheit über das Thema Furcht gesagt. Dort, wo wir wirklich gesund sind als Christen, und das heißt dann, dass die Liebe dort vollkommen herrscht, denn Liebe ist die Substanz des Christseins praktisch. Das ist das Ziel im Gesetz. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Bruder wie dich selbst, deinen Nächsten wie dich selbst. Das Heil in Christus hat das zum Ziel, das zustande zu bringen. Und an dieser Stelle werden wir Christus ähnlich. Nur, wir sind ja nicht vollkommen. Wir sind nicht ganz liebevoll. Es bleibt immer Raum zu fürchten. Es bleibt immer Raum, auf der Hut zu bleiben. Dort, wo wir angekommen sind, dort, wo wir gewachsen sind, dort dürfen wir ruhig sein und keine Angst haben. Nur, Sünde ist immer noch da. Und wir haben eine ganze Menge Grund, Gott, den Heiligen, auch wirklich zu fürchten, bis wir ankommen und wirklich ohne Sünde sind. Das dürfen wir nie verlieren. Führt euer Leben in Furcht. Wir denken hier an Philipper 2, 12 und 13, wo Paulus aufruft, unser neues Leben zur Auswirkung kommen zu lassen, mit Furcht und Zittern. Auch das muss geschenkt werden, das kann man nicht einfach so aufpumpen. Furcht kann man nicht in sich irgendwie herbeiführen. Das ist das Resultat der Begegnung mit der Wirklichkeit. Und das heißt, dass wir im Kämmerlein uns die Augen öffnen lassen müssen für das, was Gott eigentlich ist. Das kann das Wort Gottes tun. Deshalb schreibt der Apostel so. Die Voraussetzung für ein solches Leben, sagt er in Vers 17, ist, dass wir den kommenden Richter als Vater kennen. Vers 17. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Der am Ende der Zeit richten wird, den habe ich heute als Vater. Und Petrus sagt, wenn ihr realisiert, dass der, mit dem ihr zu tun habt, eine Kombination von diesen beiden ist, dann wird das eine Auswirkung haben auf euer tägliches Leben. Sehen Sie, wie Information und Tat sehr nahe bei Petrus beieinander liegen. Führt euer Leben in Furcht, aber dabei muss man ein richtiges Gottesbild haben. Beide Seiten, Richter und Vater. Ab Vers 18 legt er nahe, dass man einige Dinge nicht vergessen soll, wenn das praktisch so sein soll, dass wir ein Leben führen wollen in Furcht. Dabei dürfen wir nie vergessen, wie teuer wir erkauft wurden. Wissen Sie, das kann sehr ernüchtern, wenn wir ab und zu noch einmal realisieren, was für ein Preis das war, den Jesus für uns gezahlt hat. Der ewige Gottessohn lässt sein Blut fließen für mich, für Herbert Janssen. Petrus meint, das ernüchtert. Wenn ich das realisiere, das darf ich nie vergessen. Wenn ich ein Leben in Furcht leben will, führen will, dann muss ich auf den Preis schauen, der für mich bezahlt wurde. Ich muss nie vergessen, sagt er, wer mich erlöst hat. Und ich darf nicht vergessen, zu welch einem Gott wir gekommen sind. Vers 21. Die ihr durch ihn, durch Christus, an Gott glaubt, welcher ihn von den Toten weckte. Das ist der Gott, zu dem wir gekommen sind. Zu dem, der Jesus von den Toten auferweckte und ihm Herrlichkeit gab, so dass euer Glaube auch zur Hoffnung auf Gott wird. Sehr gedrängter Satz. Petrus setzt voraus, hier, wir kriegen das nicht mit, was er sagen will, wenn wir nicht voraussetzen, was er voraussetzt. Nämlich, dass wenn man zu Jesus gekommen ist, man eins mit ihm geworden ist. Noch einmal, wenn Sie jetzt wissen, können Sie das verstehen. Die ihr durch ihn an Gott glaubt. Weil wir zu Jesus gekommen sind, sind wir eins mit ihm geworden und wir glauben jetzt an Gott, welcher ihn von den Toten weckte und ihm Herrlichkeit gab. Und wenn er ihm Herrlichkeit gab durch die Auferstehung, was kommt dann? Was ist die Schlussfolgerung? Dann wird er uns Herrlichkeit geben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Das ist unsere Zukunft und deshalb unsere Hoffnung. Und weil wir durch Jesus zu diesem Gott gekommen sind, ist dieser Glaube an Gott eine Hoffnung geworden. Weiter, der dritte kleinere Abschnitt in diesem Teil, 22 bis 25, wieder ein Imperativ, ein Befehl. Den Kernsatz finden wir in Vers 22. Jetzt lohnt es sich, eine gute Übersetzung zu haben. Luther hat leider hier die Voraussetzung schon als Imperativ formuliert. Das ist schade. Lassen Sie mich eine genauere Wiedergabe lesen. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit gereinigt habt. Was ist das? Das war unsere Bekehrung. Das ist hinter uns. Wir sind Gereinigte. Wir waren gehorsam und somit konnten wir gereinigt werden durch die Wahrheit des Evangeliums. Was war die Absicht dabei? Was hat Gott für eine Absicht gehabt? Zu ungeheuchelter Bruderliebe. Und in diesem Text geht es um die Liebe. Liebt einander ist der Kernsatz. Der folgt jetzt. Nachdem ihr eure Seelen gereinigt habt, zu ungeheuchelter Liebe liebt. Also, sintemal ihr wiedergeboren wurdet, ihr wurdet gereinigt vom Hass und so weiter, ihr wurdet wiedergeboren, gereinigt und wiedergeboren, um lieben zu können, weil das die Absicht der Bekehrung und Wiedergeburt war, tut also das, wozu ihr wiedergeboren worden seid. Ja. Gleich die Tat. Weil ihr fähig geworden seid zu lieben, liebt. Haben Sie schon mal gemerkt, dass Sie nicht lieben können? Wenn Sie das noch nicht gemerkt haben, dann haben Sie noch etwas vor sich. Wohl dem Christen, dem der Herr die Augen aufgetan hat, für seine totale Verdorbenheit und Unfähigkeit, irgendetwas hervorzubringen, das Gott gefallen könnte. Vielleicht habe ich Kohlberg hier erwähnt, den reformierten Theologen von Wuppertal. Stammte aus Holland, aber hat hier in Deutschland gewirkt. Der hat über Römer 7 geschrieben, sehr ernüchternd. Wir müssen immer wieder uns vor Augen halten. Wir vermögen nichts zu tun oder hervorzubringen, was Gott gefallen könnte. Es ist alles Gnade und alles Geschenk. Und ab und zu muss Gott uns das wieder neu zeigen. Denn wir neigen immer wieder dazu, dass das, was uns geschenkt wurde in der Wiedergeburt und im geistlichen Wachstum, ein Teil von uns ist. Nicht wahr? Es gelingt uns nun zu lieben oder etwas zu tun und nun denken wir, ah, das ist Herbert Janssen. Und das nächste Mal bin ich auf der Nase wieder. Oh, es war doch nicht ich. Dies ist, was ich bin, hier unten. Bitte, Herr, vergib mir. Es soll wieder alles nur Gnade sein. Liebe, Liebesfähigkeit ist eine Gnade, ein Geschenk. Und die kommt durch die Wiedergeburt und wird in unserem Leben vom Heiligen Geist, vom Herrn gepflegt. Wir sind fähig gemacht worden zur Liebe, aber das ist Geschenk. Und wenn Petrus sagt, liebt einander, dann können wir das jetzt. Nicht von uns aus, aber weil Jesus in uns wohnt. Was sagt Paulus zu den philippischen Christen? Philipper 1, Vers 8. Mich sehnt nach euch, ich sehne mich nach euch mit dem Innern Jesu Christi. Christus wohnt in ihm. Ich lebe, aber nicht ich lebe. Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20. Was ich lebe, das ist Christus. Aber Christus ist Liebe. Und wenn Christus in mir ist, dann bin ich fähig, dem Befehl nachzukommen, den Nächsten zu lieben. Aber das muss geschenkt werden. Liebt einander. Er zeigt dann ganz gründlich, warum das möglich ist. Er kommt zurück auf die Wahrheit. In Vers 22 hat er gesagt, im Gehorsam der Wahrheit. Aber was ist das für eine Wahrheit? Das ist das Thema dieser Verse, beziehungsweise das zweite Thema, das im Hintergrund steht. Im Vordergrund steht der Befehl zu lieben. Aber warum kann ich lieben? Weil ich aus einem Wort hervorgegangen bin, geboren worden bin, das ewiglich ist. Der Same des Wortes Gottes war der Same, der zu meinem neuen Leben führte, und dieser Same ist immer noch da, und aus diesem Wort lebe ich täglich. Und wenn ich aus diesem unvergänglichen Wort lebe, das Gott gesprochen hat, wir haben hier zwei Wörter für Wort, Logos und Rhema, für die, die es interessiert. Und das eine Wort sagt, Logos heißt, dass Gott sich dabei etwas gedacht hat. Logos heißt Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Rhema heißt, dass Gott es gesprochen hat. Es ist dieselbe Botschaft, das Evangelium. Gott hat gesprochen, er hat gedacht und er hat gesprochen. Daraus bin ich zu neuem Leben gekommen und dies ist immer noch mein Leben. Deshalb muss ich aus dem Wort Gottes leben. Und wenn Sie nicht vergeben können, dann haben Sie vielleicht schon eine längere Zeit nicht mehr so wirklich Wort Gottes zwischen den geistlichen Zähnen gehabt. Nicht so richtig genossen, gekaut. Hier ist die Kraft zur Erneuerung, Grunderneuerung und immer wieder geistliche Erneuerung. Und dann haben wir im nächsten Abschnitt, im ersten Teil von Kapitel 2, wieder einen Befehl. Und es nahm mich eigentlich Wunder, als ich feststellte, dass der einfache Satz in Vers 2 den ganzen Abschnitt beherrscht, von 1 bis 10. Der kleine Befehl in Vers 2, seid begierig nach der Milch, der ist es, der den ganzen Abschnitt beherrscht. Seid begierig. Wieder kann man sich vorbereiten darauf. Nachdem ihr also abgelegt habt, alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei, das kann einem so richtig den Appetit verderben für Gottes Wort. Wenn unbekannte Sünde irgendwo liegen bleiben darf. Es gibt verschiedene Typen von Menschen. Vor vielen Jahren wohnte ich in einem anderen Land bei gewissen Leuten. Ich glaube, sie waren Lehrer oder waren sie Musiker. Auf jeden Fall Leute, die wo irgendwie in einer anderen Welt lebten. Abends bekam ich etwas zu trinken noch, war sehr nett von ihnen. Am nächsten Morgen war dieselbe Tasse, stand die mir zur Verfügung, ungewaschen. In der Küche sah es entsprechend aus. Man könnte Beispiele solcher Art multiplizieren. Unser Sohn war in Nordafrika bei Missionsärzten. Also wie es da zu Hause aussah, man hätte nie gedacht, das wären Ärzte. Die lebten in der Klinik. Ja. Nun kann es sein, dass wir so beschäftigt sind mit anderen Dingen, dass wir nie zum Aufräumen kommen. Wie sieht es bei Ihnen aus, in Ihrem geistlichen Haus? Ist es da aufgeräumt? Wenn Sie nicht aufräumen, wird Ihnen der Appetit vergehen. Wenn Sie in Ihrer geistlichen Küche nicht aufräumen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Sie, wenn Sie sich hinsetzen zum Essen, keinen Appetit haben. Unser Sohn sagte, entschuldigen Sie, wir sind aber natürlich jetzt nicht beim Tisch. Er musste zunächst einmal etwas bei der Butter abkratzen. Die Katze war da gewesen und so weiter und so weiter. Ja. Dann vergeht einem der Appetit. Heuchelei, Bosheit, Betrug. Sind das Dinge, die bei Christen vorkommen? Oh ja. Wir sind nichts besser als der schlimmste Christ hier in Hagen. Wir sind genauso schlimm. Wenn Jesus uns nicht bewahrt, sind wir zum Mord und Ehebruch in allem fähig. Es ist nur Gnade, alles nur Gnade. Deshalb müssen wir bei der Gnade bleiben, bei diesem Brunnen täglich trinken, bei der Quelle des Wortes Gottes. Wollen wir das tun? Wollen wir aufräumen? Und dann wollen wir trinken von dieser Milch. Und dann werden wir geistlich wachsen. Das ist das Ziel, zuzunehmen, sagt er. Und was wird dann geschehen? Dann braucht er ein anderes Bild. Dann werden wir wie Priester im Tempel fähig sein zum wahren Gottesdienst. Und das geht dann bis Vers 10. In Vers 9 sagt er, ihr seid ein erwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, eine Volksgemeinschaft zum Eigentum und so weiter. Um, wozu? Kund werden zu lassen, die Tugenden dessen, der euch aus der Finsternis rief in sein wunderbares Licht. Wieder dieses Thema. Unser Leben soll das Wesen Gottes kund werden lassen. Nicht nur mit dem Munde soll ich erzählen. Luther hat so übersetzt, verkünden, glaube ich. Ja. Unser ganzes Leben soll kundtun, wie Gott ist. In seiner Liebe und in seiner Heiligkeit. Das sind die zwei Pole. Die einander aber harmonisch ergänzen. In unserer Liebe, in unserem Leben sollen Liebe und Heiligkeit eine Harmonie sein. Dann werden wir zeigen, wie Gott ist. Im nächsten Abschnitt, eigentlich mit Vers 11, mit Vers 10 endet der Teil des Briefes. Mit Vers 11 beginnt der neue Teil, in dem wir stehen geblieben waren. 11 bis 17 haben wir einen Aufruf, zuerst in den Versen 11 bis 12, Entschuldigung. In den Versen 2, 11 bis 3, Ende von Kapitel 3, gibt der Apostel uns Hilfen für die Leser als Außenstehende oder Außenseiter in der menschlichen Gesellschaft. Der Grundtenor, den geben die Verse 11 und 12. Geliebte, ich rufe euch auf, als Ausländer und sich aufhaltende Fremde, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche gegen die Seele streiten, und führt einen edlen Wandel unter denen, die von den Völkern sind. Luther übersetzt hier Heiden, das heißt Menschen aus den verschiedenen Völkern. Damit sie da, übrigens Nationen ist nicht richtig, das ist eine irreführende Übersetzung. Es geht nicht um Nationen, sondern es geht um einzelne Menschen in den Völkern. Damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, aufgrund der guten Werke, die sie sehen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Es ist nun wichtig, dass wir diesen ganzen Abschnitt verstehen bis Ende Kapitel 3. Denn diese zwei Verse sind es, die den ganzen Text durchziehen. Diese zwei Verse will Petrus, dass sie zu sehen, dass sie gesehen werden in den verschiedenen Situationen des Lebens. Zum Beispiel ab Vers 13. Seid also aller menschlichen Einrichtung unterordnet, des Herrn wegen, sei es dem König als dem Überragenden oder den Statthaltern und so weiter. Also in eurer Beziehung zum Staat, lasst das so sein. Und dann, wenn man ab Vers 18 ein Sklave in einer Familie ist, Hausdiener kann man übersetzen, aber das ist wahrscheinlich ein mildes Wort für Sklave. Die Hausdiener und die Sklaven seien dabei den Herren in aller Furcht unterordnet. Vers 18 ist die Fortsetzung der vorherigen Verse. Vers 18 wendet an auf die Sklaven, was er eben gesagt hat. Die Hausdiener seien dabei, bei dem, was ich eben gesagt habe, den Herren in aller Furcht unterordnet. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, das heißt etwas Angenehmes, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Verletzungen erträgt und dabei ungerechterweise leidet. Denn was ist das für ein Ruhm oder ein Ruf, wenn ihr gesündigt habt und Faustschläge erduldet? Das konnte sehr schnell passieren bei einem Sklaven. Die übliche leichte Strafe war die man auch oft bei Kindern heute nicht mehr so viel wie früher angewendet hat. Einfach so ein Box oder auf die Backe eins geschlagen oder eine Ohrfeige gegeben hat. Oder einen Faustschlag. Jedoch, wenn ihr Gutes tut und leidet, ihr es erduldet, das ist Gnade. Das heißt etwas Schönes, etwas Angenehmes. In wessen Augen? In Gottes Augen. Denn hierzu wurdet ihr gerufen, weil auch Christus für uns litt. Auf diese Verse muss ich morgen noch zurückkommen. Da liegt zu viel drin, als dass man sie so schnell lesen könnte. Petrus wird diese Verbindung mehrere Male in diesem Brief herstellen. Die Verbindung zwischen unseren Leiden und den Leiden von Christus. Wir sind ja eins geworden. Und wenn er gelitten hat, dann ist es nur natürlich und das Richtige, dass auch wir zu leiden haben. Deshalb sagt er in Kapitel 4, betrachtet eure Leiden nicht als etwas Fremdes. Das gehört dazu. Das ist sehr schwer für uns anzunehmen. Leiden ist für uns etwas Unnatürliches. Es sollte nicht so sein. Leiden ist das, was nicht sein sollte. Und doch sagt der Apostel Petrus, doch es gehört dazu. Zwischen zwei Welten, wo wir noch nicht ganz in der anderen Welt sind, aber wir gehören auch nicht ganz zu dieser, gehört es sich, dass wir nicht zu stark uns einnisten hier, sondern immer die Dornen im Nest zu spüren bekommen, damit wir aufgestöbert werden und im Blick auf eine andere Welt leben. Wir wollen das Haupt neigen zu einem Schlussgebet. O Herr, wir danken dir für dein Wort. Manchmal sehen wir den großen Wald und den großen Reichtum. Und dann bleiben wir stehen vor einem Baum und einer Wahrheit. Und dann merken wir, dass wir alleine vor dir stehen. Herr, schenke es uns, dass wir immer wieder ganz alleine vor dir stehen bleiben und uns selbst zu sehen bekommen und dich wirklich zu sehen bekommen. Aber dann hilf uns auch, inmitten der großen Wahrheit zu stehen und mitten in der Gemeinde. Herr, schenke uns immer wieder die rechte Perspektive, aber auch den rechten Gehorsam. Und du willst das aus deiner Gnade geben. Wir danken dir dafür. Amen.